Radio M. Kompakt.
Schönen guten Tag, ich bin Gerrit Mattis. Die Tage sagte mir eine Bekannte, ich hab's aufgegeben. Ich wollte jetzt in der Fastenzeit wirklich verzichten auf alles Süße, Schokolade, Kekse, Gummibärchen, Kuchen. Gummibärchen und Schokolade, das ging ja noch, aber Kuchen? Nein, Kuchen esse ich jetzt doch wieder. Ja, da lächelt man und denkt sich, was soll's, ist ja nur Kuchen. Aber wenn es jetzt statt Kuchen Alkohol ist, auf den man kaum verzichten kann, was dann? Wir sprechen gleich mit jemandem, der sich in Alkoholproblemen sehr gut auskennt. Außerdem in dieser Ausgabe von Radio M Kompakt ein Film, der behauptet, das Leben ist kostbar, dann aber das Leben eines Mädchens zeigt, das nur, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, aufs Maul kriegt. Und das ist noch freundlich formuliert. Und dann beschäftigt uns schließlich noch der 10-Millionen-Ackermann von der Deutschen Bank und die so dringend geforderte moralische Wende in der Finanzwelt.
Radio M Kompakt. Nachgehakt.
Wozu soll man eigentlich fasten? Diese Frage höre ich zurzeit öfter. Klar, wir befinden uns in der Fastenzeit auf Ostern hin. Die Antwort ist relativ einfach. Wer auf etwas verzichtet, will den Kopf frei bekommen für das, was wirklich zählt, will wieder klarer in den Blick bekommen, worauf es im Leben ankommt. Manche merken erst in einer solchen Fastenzeit, wie sehr sie an manchem hängen. Sie merken buchstäblich, wie benebelt ihr Kopf ist, wie unklar ihr Blick. Sie merken, dass der Alkoholverzicht, den sie sich vorgenommen haben, nicht klappt. Die christliche Selbsthilfeorganisation Blaues Kreuz kennt sich damit bestens aus. Für sie ist Alkohol keine Selbstverständlichkeit in unserem Leben, sondern eine Alltagsdroge. Hans-Eckhard Reimann, Sie haben eine Alkoholkarriere hinter sich und arbeiten jetzt fürs Blaue Kreuz. Warum ist Alkohol für Sie kein Genussmittel, sondern eine Droge?
Und weil wir gerade beim Blauen Kreuz mit Menschen zu tun haben, die durch Alkohol krank geworden sind. Für sie ist es nicht mehr ein Mittel, das ich genießen kann. Und da ist der Hintergrund natürlich, dass Alkohol eine Wirkung hat auf unser Gefühlsleben. Von daher stellen wir den Leuten, die zu uns immer wieder kommen, die Frage, wozu brauchst du diese Geschichte?
Wenn ich mir selbst jetzt nicht sicher bin, wozu ich Alkohol brauche, ob mein Alkoholkonsum noch im Rahmen ist oder nicht, wie kann ich das überprüfen?
Für jemanden, der gar nicht gewohnt ist, Alkohol zu trinken, bei einem kleinen Glas Wein wird er schon die Wirkung gleich im Kopf spüren. Wenn jemand sagt, ach, ich habe jetzt 5 Bier getrunken und merke noch gar nichts, das ist schon bedenklich, weil der Körper fängt an, durch Training quasi, sich an Alkoholmengen zu gewöhnen. Ein anderes Kennzeichen wäre, dass schon Unruhezustände, vielleicht auch ein leichtes Zittern anfängt, wenn ich keinen Alkohol trinke.
Der längste Weg beginnt ja bekanntlich mit dem ersten Schritt, Herr Reimann. Welcher Schritt ist der erste, um sein Alkoholproblem zu lösen?
Das Niederschwelligste ist einfach, dass ich mal bei jemandem, der vielleicht alkoholkrank geworden ist und der in meiner Umgebung lebt, und das ist mehr als man denkt, dass ich da einfach mal nachfrage, wie war das bei dir? Da kann man ruhig auch mal in der Zeitung gucken, wo sind Selbsthilfeorganisationen, und einfach mal nach einem Gespräch suchen und sagen, geh das mal mit mir durch, wie siehst du das von außen?
Und wenn ich jetzt merke, oh, bei mir ist es bereits schon zu viel, wohin kann ich mich wenden?
Einer der wichtigsten Schritte ist anfangen, erstens es sich selber einzugestehen und dann mit seiner nächsten Umgebung mal anfangen, darüber zu reden und sagen, du, ich denke, ich habe hier, glaube ich, ein Problem. Wie siehst denn du das? Es ist sehr oft so, dass Menschen um jemanden, der ein Alkoholproblem hat, herum das schon längst gemerkt haben.
Vielen Dank, Hans-Eckhard Reimann von der christlichen Selbsthilfeorganisation für Alkoholiker, dem Blauen Kreuz. Wer anfängt, über sein Alkoholproblem zu reden, muss also weniger fürchten, dass die anderen darüber erschrocken sind. Eher darf er sich einstellen auf ein erleichtertes »Endlich merkst du es auch«. Einen Link zum Blauen Kreuz finden Sie auf unserer Internetseite direkt bei diesem Podcast.
Radio M Kompakt. Angesagt.
Das Leben ist kostbar, behauptet der Film Precious, der jetzt in die Kinos kommt. Dabei geht es um eine junge Frau, die fast den ganzen Film lang nur einstecken muss. Das klingt nach einem Widerspruch. Ben Elsner, du hast den Film gesehen. Wie passt das zusammen?
Ja, am Anfang überhaupt gar nicht. Das Leben der 16-jährigen Clarice Precious Jones, gespielt von Newcomerin Gabourey Sidibe, gleicht mehr einem Höllentrip und das mitten im Harlem der 80er Jahre. Wobei bei Precious auch vieles an einen normalen Teenager durchaus erinnert, wie zum Beispiel ihre Träume.
Ich will das Cover von so einem schicken Magazin. Aber zuerst will ich bei so einem Video mitmachen, wie sie mal im Fernsehen laufen. Mama sagt, meinen dicken Arsch will eh keiner tanzen sehen.
Ja, und genau die ist eines der vielen Probleme, denn sie ist außerdem der Meinung,
du bist dumm geboren, kein Schwein will dich und kein Schwein braucht dich. Du kriegst doch nichts auf die Reihe, außer mit meinem Alten zu ficken. Und dann kriegst du noch 2 verdammte Kinder. Und die eine ist auch noch eine Missgeburt, die aussieht wie ein Idiot und nicht ganz richtig im Kopf ist.
Von der Mutter misshandelt und vom Vater mehrfach sexuell missbraucht, kennt die 180 Kilo schwere Precious Liebe und Wertschätzung eigentlich nur aus ihren Träumen, in die sie sich flüchtet. Und Regisseur Lee Daniels führt den Zuschauer mit jedem Fußtritt auf ihre Seele zu der einen Frage: Was macht dieses Leben eigentlich noch lebenswert? Nichts möchte man antworten, aber Precious ist stärker. Sie beißt sich durch und als sie dann an eine Förderschule kommt, atmet man als Zuschauer wirklich richtig durch, denn da sagt die neue Lehrerin, gespielt von Paula Patton, endlich die befreienden Worte.
Du wirst geliebt, Precious.
Bitte lügen Sie mich nicht an. Keiner hat hier für mich was getan. Nur mich geschlagen. Ich bin für dich ein Dreck wert.
Dein Baby liebt dich. Ich liebe dich.
Natürlich fragt man sich, wie realistisch ist diese positive Wendung. Aber Regisseur Lee Daniels ist selbst missbraucht worden und weiß daher, was er hier zeigt. Und er zeigt es einerseits gnadenlos realistisch, andererseits aber so behutsam, dass Gewalt nicht alles in diesem Film ist. Precious ist ein anstrengender Film, aber er macht auch Mut, denn am Ende zeigt er, was er verspricht. Jedes Leben ist kostbar.
Danke, Ben, über den neuen Film im Kino Precious. Das Leben ist kostbar.
Radio M Kompakt. Angemerkt.
10 Millionen Euro kassiert Josef Ackermann, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Die Branche freut sich, wenn Ackermann aufgrund von Erfolgsprämien und Boni nach der Finanzkrise wieder so viel verdient, scheint die Krise im Grundsatz bewältigt zu sein. Ein gutes Zeichen, sagen die einen. Andere fassen sich entsetzt an den Kopf und sind überzeugt, wenn die Branche jetzt wieder so viel verdient, dann hat sie aber auch nicht das Geringste aus der Finanzkrise gelernt. Zwei Standpunkte dazu. Den Anfang macht Ben Elsner. Bitteschön.
Vertrauen und Menschlichkeit wünscht sich Horst Köhler von den Banken, denn nicht Geld, sondern Menschen seien die eigentlichen Quellen von Kreativität. Und das ist ein frommer Wunsch, aber hat Menschlichkeit Platz neben Zockermentalität? Und müssen Banken wirklich Vertrauen wieder aufbauen? Jeder Verkäufer weiß doch, wenn ich meinen Kunden Schrott andrehe, kommt der nicht wieder. Und genau das unterscheidet ihn von Bankern. Denn wenn sich ihre Altersvorsorge in Wohlgefallen aufgelöst hat, will die Bank gar nicht, dass sie wiederkommen. Nein, es muss Geld gemacht werden. Und um Geld zu verdienen, muss man auch mal ein Risiko wagen. Gerne auch auf Kosten der ach so gierigen Kunden. Also Risikoanlagen kleinreden. Der Kunde versteht es schließlich immer noch nicht und hofft ja, dass die Banken was gelernt haben. Und was passiert, wenn es richtig schief geht? Eine sogenannte Bad Bank schluckt die wertlosen Papiere, das erleichtert, denn das Risiko geht an den Steuerzahler. Ein Verfahren, das an eine Privatinsolvenz erinnert. Nur, dass die Banken ihre Schrottanlagen in den nächsten 20 Jahren nicht auslösen müssen. Selbst dann nicht, wenn sie wie Josef Ackermann bereits letztes Jahr verkünden können, wir machen wieder Millionengewinne. Klar, das gehört mit Millionen honoriert. Aber erzählen Sie das mal einem, der wegen seiner Schulden kein Geld mehr verdienen darf. Nein, es bleibt dabei. Wer sich fürs Alter absichern will und nach guten Produkten sucht, der findet Zocker, die mit seinem Geld spielen. Menschlichkeit und Vertrauen? Fehlanzeige. Oder Gerrit?
Nun, ich denke, das kann man auch anders sehen. Die Deutsche Bank erwirtschaftet wieder Gewinne, ja, nachdem sie im Finanzcrash massive Verluste hinnehmen musste. Trotzdem hat sie damals keinen Cent des umstrittenen Rettungsfonds des Bundes gebraucht. Sie hat aus eigener Kraft überlebt. Warum also sollte sie ihr Bonussystem ändern? Sie hat's trotzdem getan, vielleicht weil sich in den Köpfen mancher Banker doch ein bisschen was getan hat. Mag sein, dass sie nur wegen des öffentlichen Drucks klein beigegeben haben, aber wenn die Banker damals tatsächlich so maßlos raffgierig waren, wie sie gerne dargestellt wurden, war dann zu erwarten, dass sie plötzlich dem finanzmoralischen Gutmenschentum huldigen? Eine solche Erwartung wäre doch glatte Wirklichkeitsverweigerung. Wer die moralische Wende von den Banken erwartet, hat meiner Meinung nach aus dem Finanzcrash selbst nichts gelernt. Denn all die windigen Papiere konnten die Banken wirklich nur verkaufen, weil die Kunden sie haben wollten und sie gekauft haben, obwohl sie es nicht verstanden haben. Und das wussten sie. Na klar, der arme Kunde hatte ja keine Ahnung. Er hat sich auf den Tipp seines Bankberaters verlassen. Seines was? Seines Bankberaters? Wo gibt es denn den? Ich kenne nur Verkäufer. Die preisen die Produkte ihres Hauses an. Was denn sonst? Wer das auch nach dem Finanzcrash nicht wahrhaben will, ist ein Lernverweigerer und schiebt die Verantwortung für eine moralische Wende einseitig den Banken zu. Das ist nicht fair und das ist auch nicht intelligent, meine ich. So, und jetzt dürfen Sie uns wütende Mails schicken.
Radio M Kompakt ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.